Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im November 2024. Ja, und wir hatten eine viel zu lange Pause. Das muss ich auf meine Kappe nehmen, denn ich war einfach mit Kommunalpolitik und mit vielen Sachen beschäftigt und habe es deswegen nicht geschafft, früher wieder mal eine neue Radetux-Ausgabe zu bringen. Ich weiß, es hatten sich ein paar Leute tatsächlich erkundigt. Vielen Dank. Es ist total lieb von euch Hörern, dass ihr euch auch gewundert habt, wo denn die nächste Ausgabe bleibt. Jetzt sind wir wieder zurück, also zumindest im November und Dezember wird es eine Sendung geben und wir gucken mal und hoffen mal, dass wir für nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Power bringen und wieder öfter für euch da sind. Ich war in den letzten Monaten auf den IT for Science Days und das ist quasi eine IT-Konferenz von der Max-Planck-Gesellschaft und ein paar von der Helmholtz-Gemeinschaft, für die ich ja auch arbeite, waren auch dabei. Und das ist sozusagen eine wissenschaftliche IT-Konferenz. Und da habe ich ein paar spannende Interviews mitgebracht. Unter anderem geht es über Wazoo, ein Security Incident Event Monitoring System. Außerdem habe ich mich informiert, wie man denn aus so einem öffentlichen Bereich Open Source Software fördern kann oder finanzieren kann. Und wir beschäftigen uns mit Samba und wie man eine Windows Samba Domain backuppen oder eine Windows Domain mit Samba backuppen kann und was Samba sowieso Tolles so macht. Und deswegen starten wir auch mit dieser Sendung und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Jetzt geht es los mit dem ersten Teil und wir gucken uns an, was eigentlich Wazoo ist. Ja, ich bin jetzt hier auf der IT for Science. Bei mir sind Tobias und Patrick. Hallo.
Hallo.
Moin.
Und ihr habt hier einen Vortrag gehalten über Monitoring tatsächlich oder mehrere Vorträge über Monitoring, was ihr bei euch am Institut so treibt. Und eine der spannenden Sachen, von denen ich tatsächlich noch nie was gehört habe vorher, ist Wazoo. Klingt ja irgendwie, keine Ahnung, wie Tausend aus einer Nacht oder, oder aus irgendeinem Disney-Film oder so. Aber was ist denn Wazoo?
Wazoo ist ein SIEM, also ein Security Incident Event Monitoring. Tatsächlich habe ich vorher auch noch nie was davon gehört. Wir hatten einen Greylock und einen Elasticstack. Das ist einfach kaputt gegangen, war ungepflegt. Und da musste was Neues her. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe dann Wazoo entdeckt und dachte mir, Mensch, da gibt es ein Quick Install Skript. Hab das mal ausprobiert und tada, nach 5 Minuten lief der Kram.
Echt? Das ist ja faszinierend. Und das Ganze ist auch Open Source, also man kann sich das wirklich, so wie du gerade gesagt hast, von irgendeiner Webseite laden, installieren und dann ist fertig. Aber das wird ja nicht alles sein, oder?
Das wird nicht alles sein, nein, das wäre schön.
Wäre schön. Zu okay, schön, dann können wir hier den Podcast beenden, super Sache, Wazoo, okay, installiert euch alle, läuft einfach out of the box. Nein.
Nein, also du kriegst es innerhalb von 5 Minuten installiert, da musst du da die Agents dran binden, das ist auch kein Hexenwerk. Das gibt's für Mac, Windows und Linux. Mich interessiert jetzt eher so die Linux-Welt, logischerweise bei Servern. Das machst du dann auch einfach über einen Einzeiler und dann läuft das und dann hast du deine Daten. Ja, und dann fängt der Spaß eben an.
Was meinst du mit Spaß fängt an?
Dass du es verstehen musst erstmal.
Okay. Also ich installiere mir auf einem Linux-Server diesen Wazoo-Server sozusagen, installiere mir auf meinen Servern oder Clients, die ich halt, wo ich Daten einsammeln will, diesen Agent. Und was mache ich dann?
Dann staunst du erstmal, dass du von Haus aus eine ganze Menge Infos hast und fragst dich, ob ich die wirklich brauche. Also du kriegst von Haus aus für jeden angebundenen Agent so ein CVE-Report und kannst dann sehen, da ist jetzt diese Software installiert und da sind folgende CVEs für offen. Ja, ist das hilfreich? Ist das nicht hilfreich? Da geht die Meinung dann ein bisschen auseinander. Vor allem, wenn du Debian hast, unter Umständen. Du kriegst gleichzeitig so ein Modul angezeigt, wo sich Dateien geändert haben. Willst du das nicht? Das sind aber alles nicht die Dinge, die ich haben wollte, sondern ich wollte halt die Logfiles da reinkriegen. Und dann wird es schwer und dann kommt mein Kollege Patrick ins Spiel, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht verzweifle, weil er es komischerweise hingekriegt, nicht nicht.
Es ist doch nicht so einfach.
Das Logfile auswerten nicht, nein.
Okay, Patrick, was muss man machen?
Ja, das Logfile auswerten, also es ist, also Wazoo bietet halt jede Menge Decoder und Rules an, die halt diese Daten, die es von den Servern kriegt, en masse auswerten kann. Und ja, wir wundern uns, glaube ich, erst, dass überhaupt nichts ankam. Obwohl der eigentlich so gut wie komplett das komplette Journal da eigentlich rübergeschickt hat. Das lag da mehr oder weniger tatsächlich an diesen Standard-Decodern, die da haben. Also unsere Mail-Software hat da halt etwas, ein modifiziertes Log und dadurch griffen diese ganzen, also Wazoo kam mit jede Menge Standard Log-Analysern wie Postfix, bla 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 bla. Und wir hatten halt so eine leichte Modifikation da drin, so weswegen das ja nicht funktionierte. Ja, und wir haben es dann mit ein paar Drehungen und mit ein paar Neustarts dann hingekriegt, dass wir dann vernünftig die Daten sehen konnten. Es gibt in Wazoo, das war, heißt das denn Reporter, wo wir dann die Log-Files sehen konnten. Ich habe das jetzt nicht vor Augen.
Also zuerst brauchst du ein Decoder, der zerpflückt dir das Logfile in einzelne Variablen. Da musst du dich dann ein bisschen mit Regex rumekeln und das funktioniert dann aber irgendwann. Das Problem daran ist aber, dass die Standardsachen eben so geschrieben sind, dass sie auf Standardsachen passen. Und wenn du was änderst, dann hast du automatisch ein Problem. Dann brauchst du danach eine Rule und da mussten wir schmerzhaft lernen, dass für uns Level 0 so irgendwie, ja, ist okay, der User hat sich eingeloggt, ist eigentlich kein Problem. Das Level 0 bei Wazoo dafür sorgt, ach so, ich brauche das nicht loggen. Okay, und wenn ich das nicht logge, dann kann ich es halt auch nicht grafen. Also alles mit Level 0 schmeißt Wazoo direkt wieder weg.
Ja. Also der hat uns das tatsächlich dann ins Logfile geschrieben, aber wir wunderten uns, dass es dann halt dann nicht weiterging. Also wir haben da tatsächlich ja Learning by Burning mit dem Tool gemacht. Ja.
Weil das in Dokumentation nicht drin stand oder weil ihr es einfach nicht gesehen habt oder?
Ja doch, die Dokumentation, die ist tatsächlich sehr, sehr gut, aber sie ist eben auch sehr, sehr viel. Und wenn du nach diesem 5 Minuten Quickstart so begeistert bist, dass du loslegen willst, dann hast du ehrlich gesagt auch wenig Geduld, jetzt diese Doku zu lesen und liest sie natürlich nur so halb. Ich meine, wir sind Männer, wir sind IT-Spieler. Du liest sie dann nur halb und hoffst, wird schon irgendwie gehen. Ja, nee, genau das passiert eben nicht. Also es geht dann nicht irgendwie. Wenn du dann ein bisschen dir Zeit nimmst, wir haben, glaube ich, 1 Stunde Zeit investiert, dann hast du was und dann kannst du im Discover-Mode, da hängt ja unterm Strich noch ein Open Search mit drin, dann kannst du im Discover-Mode deine Logfiles schon mal wieder sehen, dass er sie erkannt hat und analysiert hat und dann kannst du sie danach auch grafen auf einem Dashboard. Und dann bist du so heiß, dann machst du den ganzen Tag nichts anderes.
Um meine Graphen zu bauen.
Um deine Graphen zu bauen und um deine Rules und Decoder zu bauen.
Okay, also ich baue mir Decoder, ich baue mir diese Rules, also diese Regeln, damit dann die richtigen Daten in meinem OpenSearch oder Elasticsearch landen. Und mit was baue ich dann die Graphen? Baut er die selber? Muss ich die auch nochmal ist es ein Grafana, wo ich die zusammenklicke oder ist es bei Wazoo dabei?
Das ist bei Wazoo dabei. Du kannst erstmal Discover Mode, guckst du nach, welche Regelnummer hat jetzt gegriffen, wie heißt vielleicht die Variable, in der Username oder das Land steht oder die IP-Adresse, was du so brauchst. Und dann sagst du einfach so, das visualisierst du mir jetzt und dann hast du genau diesen selben Discover-Satz, kannst du da in den Regeln anzeigen. Dann kannst du eben sagen, Wert so und so, is not, is part of, was auch immer, Regel 5170 meinetwegen und dann hast du erstmal 3000 Events und musst die dann eben entsprechend unterteilen. Also wenn du so ein Kuchendiagramm hast, dann hast du da eben einen großen Kreis, wo er sagt, ja, ich habe jetzt 3000 Events. Okay, 3000 Logins von weltweit, alles klar. Und jetzt, dann sagst du eben split diesen Splice, diesen Kreis und sagst, mach das nach Land. Und dann siehst du auf einmal, wo kommen die Leute her?
Okay, aber das ist einfach nur eine Einstellung, die ich mache und dann ändert sich gleich mein Graph.
Genau. Und da wird's dann cool, wenn du auf deinem Dashboard 3, 4 Graphen hast, dass du das Land hast, dass du einen Usernamen hast, hast du meinetwegen noch den Service, IMAP, Webmail und sagst dann, jetzt will ich aber mal wissen, wer kommt denn aus China rein, dann klickst du nur auf China und alle anderen Dashboards passen sich an.
Okay. Ich habe auch gesehen, also in der Vorstellung, ihr hattet, dass ihr auch Wortwolken da unten hattet. Ich weiß nicht, wie Leute sich wie oft eingeloggt haben oder so. Das wurde dann größer.
Ganz genau. Die Wortwolke enthält die Usernamen bei uns. Und der Username, der immer größer wird, der wurde am häufigsten versucht. Und wir haben da so eine Wortwolke für SSH-Logins für User, die nicht existieren. Ne?
So mit Superman. Genau, und quasi Ubuntu.
Okay.
Also man sieht, wie kreativ die Leute heutzutage wären.
Okay, aber es sind auch echte Logins dabei, wo man dann schon weiß, okay, die haben zumindest mal irgendwas abgegriffen.
Dafür haben wir dann entsprechend dann noch eine weitere Wolke gehabt, dass halt da halt nur die Usernamen dann auch aufgezählt werden, die quasi nicht erfolgreich waren und ja, ne, und da konnten wir dann entsprechend die dann auch filtern. Ja, es ist halt praktisch. Und aufgrund dieser ganzen vorgefertigten Filter, die wir da haben, konnte man halt solche Spielereien echt leicht machen. Also so wie Tobi schon sagte, einfach nur den Graphen auswählen und dann halt entsprechenden Wert. Buff. Ja, die Rule-ID ist dann immer wichtig. Die sollte man sich dann notieren, weil nämlich aufgrund von der Basis baut er halt dann auch entsprechend diesen Graphen dann auch entsprechend gut auf. Ja. Und ansonsten ist es eigentlich nur ein Rumgeklicke und zu sagen, ja, was quasi empfinde ich als sinnvoll und was nicht.
Man kann sich bestimmt auf der Webseite mal eine Demo davon angucken oder haben die sowas, dass man sieht?
Live-Demo?
Eine Live-Demo habe ich nicht gefunden. Es gibt tatsächlich super viele YouTube-Videos. Es gibt auch super viele YouTube-Videos, wie du dir diese Dashboards zusammenklickst. Also wenn du nach den ersten 5 Minuten verzweifelst, guck dir ein YouTube-Video an. Klingt immer blöd irgendwie, aber dann hat es funktioniert und du hast so die ersten Sachen verstanden und dann brauchtest du auch nicht mehr weitermachen, dann, also das weitergucken, dann konntest du das selber machen. Ziel des Ganzen ist natürlich, dass wir irgendwann sehen, hat sich ein User innerhalb von 60 Minuten aus Deutschland und aus Amerika eingeloggt. Das kann natürlich valide sein, VPN ist ja heutzutage irgendwie möglich, aber wenn du weißt, der User hat kein VPN, dann hast du möglicherweise ein Sicherheitsproblem, über das du gerne informiert werden möchtest. Und genau dafür habe ich Wasu halt gedacht.
Das heißt, es ist auch eine Art Alerting drin oder heißt es, du musst tatsächlich die ganze Zeit 24/7 vor dem bunten Grafen sitzen?
Ja, ich muss 24/7 vor dem bunten Grafen sitzen. Meine Kinder wissen noch nichts von ihrem Glück, dass ich nachts schlafe und sie gucken. Nein, da ist natürlich ein Alerting drin.
Und da muss ich aber jetzt dann nochmal extra Alerting-Regeln auch für bauen.
Die musst du dann extra bauen? Das wissen wir aber noch nicht, wie es geht.
Soweit seid ihr noch nicht.
Soweit sind wir noch nicht. Wir mussten ja jetzt erstmal unseren Kollegen diese tollen Dashboards zeigen, weil das Problem ist, das kostet natürlich dann irgendwo auch Zeit und andere Sachen bleiben liegen. Und da musst du sie ja erstmal mit was kriegen. Und unsere Kollegen kriegst du am meisten, indem du ihnen was Cooles zeigst.
Sieht schön aus.
So, was
sieht
man anfassen kann, das ist mal gut. Ja, genau. Und am besten noch auf so einen Touchbildschirm, so dass man die Kuchenteile dann auch anklicken kann.
Echt? Habt ihr sowas?
Ja. Ja, mein Touchbildschirm.
Gut. Also wie überzeuge ich meine Chefs oder zumindest meine Kollegen davon, schöne Grafen bauen und ein Touchscreen zu haben?
Ja.
Okay.
Die sind halt unterm Strich auch Spielkinder.
Ja, ja, ja. Wir werden nie alt.
Nehme ich mal mit. Okay, also es gibt vorgefertigte Filter, man muss sich aber auf jeden Fall hinsetzen und selber Zeit investieren und da was bauen. Bei den Graphen muss man auf jeden Fall auch sich hinsetzen und ein bisschen YouTube-Videos gucken. Dann sieht das alles schön aus. Alerting-Regels muss ich mir bauen, müsst ihr aber auch nochmal schauen. Wahrscheinlich kann ich dann aber auch so Sachen machen wie SMS rausschicken und also wenn ich ein SMS-Gateway habe oder E-Mails rausschicken, um dann eben zu sehen, okay, der Kollege hat sich irgendwie von 2 Stellen eingeloggt, das kann irgendwie nicht sein oder hier ist irgendwas hinten runtergefallen, weil so wie du es beschrieben hast, scheint es ja schon eine komplette Log-Analyse zu sein. Also ich kann alles, was auf dem Server geloggt wird, kann ich auch mit dem Ding analysieren.
Genau, so ein E-Mail geht auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen. Dann kannst du im Zweifel ja was mitbauen. Ich vermute aber auch mal, dass die irgendeine API ansprechen können.
Was habt ihr denn da für einen Server hingestellt, der das jetzt alles bearbeitet? Also ich meine, bei Elasticsearch und Kibana weiß ich, das hat riesen Hardware-Anforderungen, dass das einigermaßen sinnvoll läuft. Was brauche ich denn, um dieses Wasu laufen zu lassen?
Ja, wir sind dann noch so ein bisschen in der Findungsphase und haben jetzt erstmal Hardware draufgeschmissen, aber im entspannten Stil. Es ist ein Server, der hat... Wie viele CPUs hat der? 32 Cores hat er, glaube ich. 64 Gig RAM und 7 Terabyte Festplatte. Da schauen wir mal, wie lange das hält. Der letzte, bevor er kaputt gegangen ist, der Versuchsserver, der hielt 4 Monate mit 300 Gigabyte. Ich bin also zuversichtlich, dass das erstmal reicht und wir keinen Cluster brauchen. Falls wir einen Cluster brauchen, kannst du nachträglich installieren, sagt die Doku. Und wir haben zwei baugleiche Server noch im Schrank daneben stehen.
Okay, also sollte das auch nicht das Problem sein. Irgendwann werdet ihr wahrscheinlich dazu kommen, insbesondere wenn das jetzt so euer Hauptmonitoring-Tool ist, oder was habt ihr da noch im Einsatz?
Na, ich glaube, das Hauptmonitoring-Tool wird es nie werden. Das wird halt einfach eher so ein Security-Monitoring werden. Als Hauptmonitoring-Tool haben wir Isinga, und ich denke, solange ich da arbeite, bleiben wir auch dabei.
Okay. Und bei Isinga, ist das irgendwie dann auch verknüpft mit Wasu, oder ist das nochmal ein komplett eigenes?
Das ist komplett eigen aktuell. Und ob man das verknüpft, da muss man mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwie nachts um 3 gerne wissen würde, wenn ein User sich aus 2 Ländern eingeloggt hat. Das willst du dann im Zweifel auch schnell sperren.
Ja. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Rufbereitschaft habt oder so. Ansonsten würde ich das wahrscheinlich nicht um 2 Uhr nachts wissen wollen.
Nee, haben wir. Wir haben eine Rufbereitschaft, die glücklicherweise sehr ruhig ist.
Ja? Okay. Muss man nicht so viel machen. Oder es geht nicht so viel kaputt bei euch, sagen wir so. Oder es sind nicht so viele Angriffe, dass man da dann nachts raus müsste.
Naja, Angriffe kriegen wir aktuell nicht mit. Dafür haben wir dann irgendwann Wasu. Aber so viel kaputt gehen tut glücklicherweise nicht. Und wir sind da auch ehrlich, wir überwachen nur die wichtigen Sachen. Es tut mir leid für die Wissenschaftler, sie würden gerne die Drucker überwacht haben. Ja, die sind überwacht, aber wenn jetzt nachts um 3 auf dem Samstag da das Papier oder der Toner alle ist, dafür fahre ich nicht hin.
Nee, können Sie das nicht selber?
Ja, wir haben 30 Drucker im Institut, dann sollen sie halt einen anderen nehmen. Wir müssen weiterlaufen.
Solche Diskussionen haben wir auch immer. Habt ihr euch auch noch andere Lösungen angeschaut? Also gerade bei Log-Analysen, so fällt mir Loki von Grafana ein, oder war das einfach das Erste, was ihr gemacht habt? Und
Loki hatte ich mir in dem Sinne nicht angeschaut, nö. Also wir hatten halt dieses eine Produkt einfach mal zum Spiel mal rausgekramt und einfach mal geguckt, ja, was können wir damit zaubern.
Okay, und seid einfach zufrieden damit, dass es jetzt einfach produktiv einsetzt?
Ja, letzte Woche waren wir nicht so zufrieden, haben wir es aktualisiert, da war es kaputt.
Oh, was passiert?
Ja, das wissen wir nicht. Wir haben es schon öfter so aktualisiert, danach lief es dann nicht mehr. Wir haben dann einfach beschlossen, komm, es ist ja noch im Teststadium, wir installieren es neu. Es hatte auch den eleganten Vorteil, dass wir alle Folien zum Vortrag dann nochmal top aktuell hatten.
Ja. Und alles nochmal ins Gedächtnis gebracht, so was wir da schönes gepuzzelt hatten. Und die ganzen Knicks und Tricks, wie wir da die Graphen da zusammen gepuzzelt hatten. Es gab ja doch ein paar Dinge da, die uns dann nachher wieder einfielen. Ja, cool. Ja, Doku ist alles.
Gibt ja die Regeln auch irgendwie, keine Ahnung, gibt es da ein Repository, wo man nachschlagen kann? Oder, also, ja, stell mir vor, ich muss jetzt solche Regeln bauen. Also klar, ich kann YouTube-Videos gucken, aber vielleicht gibt's ja auch, dass Leute, die veröffentlichen, was weiß ich, ihr habt eine Copano-Mail-Lösung, habe ich gesehen, dass man dann da mal nachgucken kann, okay, wie habt ihr jetzt eure Regex dafür gebaut oder die Regeln dafür gebaut? Gibt's sowas?
Also das offizielle GitHub, das enthält super, super viele Regeln. Die Regelseite enthält irgendwie 136 Seiten im Wasu. Da ist schon ordentlich was drin. Es gibt auf jeden Fall, wenn du bei GitHub suchst, gibt es viele Regeln, die andere Leute freigegeben haben. Unsere Copano-Regeln, da bin ich ehrlich, die werde ich jetzt nicht freigeben. Nicht, weil ich so gemein bin und sage, ja, nee, denkt euch den Scheiß mal selber aus, das kriegt ihr schon hin. Copano ist ja einfach abgekündigt. Das kann man ja offiziell so sagen. Das ist ja nun mal auch bekannt. Das sagt Copano selber auch. Das wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Da muss ich mir jetzt nicht die Mühe machen, das irgendwie online zu stellen und den Leuten zu geben, weil wer das noch hat, der sucht eh schon nach was anderem.
Gut, aber wenn es jetzt muss ja nicht Copano sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, könnt ihr dir schon vorstellen, oder könnt ihr euch vorstellen, das dann auch in irgendein GitHub zu packen, wenn es irgendwas Interessantes ist.
Oder dass wir die entsprechenden Nachträge zu sollte ein Shorewall-System, da was wir da hatten, da ein paar kleine Änderungen musste es geben, weil und irgendwie war das Repo da wohl noch nicht so weit. Das hätte man natürlich mal sagen können, hallo, ihr habt ja einen kleinen Dreher drin und sowas alles. Das ist ja dann der Vorteil an Open Source und Community in dem Sinne.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das freigeben. Vielleicht gucken wir vorher nochmal, dass sie ein bisschen sauberer aussehen.
Ja, da packt es einen dann noch ein bisschen am Ehrgeiz. Shorewall ist so eine Firewall-Geschichte, ne?
Ja.
Okay. Ja, dann vielen Dank, dass ihr mir oder uns mal erklärt habt, was Wasu ist, wofür man es einsetzen kann. Und genau, vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich das mal anzugucken und auch mal mit den coolen Regeln und der Sports zu spielen und dann sozusagen seine Umgebung ein bisschen sicherer zu machen an der Stelle. Vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Danke dir. Ciao.
Robot Holiday von Xenial aus dem Free Music Archive. Und wir gehen gleich weiter zu Samba und wie das Ganze funktioniert und wie man sozusagen auch, wenn man Windows benutzen muss, dann mit dieser Windows-Umgebung richtig schön interagieren kann.
Ja, ich bin jetzt hier auf der IT for Science in Göttingen. Bei mir ist Björn Jacke von Cernet. Hallo Björn.
Hallo Ingo.
Ja, was ist Cernet? Was macht Cernet?
Ja, was macht Cernet? Cernet macht verschiedene Sachen, IT, Security, Geraffel, Abteilung, wo ich nicht tätig bin. Also die Abteilung, wo ich tätig bin, wo ich am besten sagen kann, was wir machen, das ist Samba. Und ja, wir machen Samba Support, Consulting, Entwicklung für Kunden, die da uns mit Entwicklungsjobs beauftragen.
Okay, du hast jetzt Samba erzählt, vielleicht ist nicht jedem klar, was Samba überhaupt ist. Vielleicht hat man es mal gehört, manche denken, vielleicht ist es auch ein Tanz eher, aber wir sind ja hier ein IT-Podcast, also vielleicht kannst du mal kurz in 2, 3 Sätzen erzählen, was Samba macht.
Ja, also historisch hat Samba ja angefangen als einfacher File-Server, dann kam später noch Domain-Controller-Funktionalität so auf NT4-Basis dazu und seit einigen Jahren, also inzwischen schon seit knapp 10 Jahren, glaube ich, kann Samba auch Active Directory-Domain-Controller sein und kann damit, ja, Windows Active Directory-Domain-Controller eigentlich komplett ersetzen.
Und was ist dein Job bei Samba? Was machst du da?
Mein Job hier bei Cernet ist, ich mache Support und Consulting hauptsächlich und manchmal kleinere Entwicklungsjobs, aber die Entwicklung überlasse ich lieber den Hardcore-Entwicklern bei uns.
Aber die habt ihr auch bei euch?
Die haben wir auch bei uns, genau.
Genau, also ja. Du gehst dann einfach, weiß ich nicht, eine Tür weiter sozusagen und sagst, dass ein Kunde gerade dieses Problem hat und dann könnt ihr es zusammen fixen.
Genau, genau.
Okay, du hast hier auch einen Vortrag gemacht und da ging es darum, dass man Samba benutzen kann als Backup. Ja, also stell uns vielleicht mal vor, ich habe eine Windows-Umgebung, ich habe so ein AD und ja, wenn jetzt ein Hacker kommt und irgendwie alles kaputt macht, habe ich Pech gehabt. Und da hast du eine Lösung für.
Ja, also Samba hat da ein schönes Kommando, ein schönes Utility eingebaut, mit dem man von laufenden Active Directory Domain Controllern die kompletten Daten abziehen kann. Früher nannte man das Vampiren bei Samba. Ja, und das kann man halt machen mit einem anderen Samba-Server oder auch mit einem anderen Windows-Server. Und da kann man dann innerhalb von Sekunden oder wenn es eine sehr große Domäne ist, kann es auch mal ein paar Minuten dauern, sämtliche AD-Daten abziehen und in einem kompakten TAR-Archiv sichern und bei Bedarf dann auch wiederherstellen.
Das heißt, da ist dann sind alle Leute, die ich sozusagen in meinem AD habe, also ich meine, AD ist ja auch irgendwie ein Mix aus LDAP und Kerberos und solchen Geschichten, also das, was Microsoft sich da ausgedacht hat. Wenn ich so ein Backup mache, habe ich dann zumindest alle Rechte, alle Leute mit ihren Passwörtern, habe ich dann gespeichert.
Genau, richtig. Also da ist wirklich 1:1 der komplette Content des Active Directory drin. Also es ist keine 1:1 Kopie der Festplatte, aber eine 1:1 Kopie des Active Directory tatsächlich. Und der Vorgang, der da im Hintergrund passiert, ist eigentlich genau das gleiche wie das, was passiert, wenn man jetzt einen weiteren Domain-Controller joinen würde und der sich die Daten repliziert. Mhm. Also das Backup ist ein Replikat der originalen Datenbank.
Was brauche ich, um das zu machen? Was brauche ich dazu?
Eine ganz normale Linux-Installation und ein mehr oder weniger aktuelles Samba. Und das war's.
Das heißt, diese Tools, die ihr da braucht, also ich glaube, es heißt Samba-Tool, was du da vorgestellt hast, das kommt mit einer Samba-Installation einfach mit.
Genau, richtig. Das ist das Standard-Verwaltungstool von Samba 4, vom Active Directory-Part von Samba. Und ja, das hat verschiedene Untertools, Unterkommandos. Und das eine davon ist halt das Backup-Unterkommando. Und ja, damit ist das einfach möglich. Also wenn man sich die Kommandozeile einmal zurechtgelegt hat, dann ist es wirklich eine Sache von Sekunden.
Genau, es ist ein One-Ziler. Also eine Zeile, Enter und dann gucke ich zu. Und wie du gesagt hast, nach ein paar Minuten oder Sekunden ist es fertig.
Genau, ja. Genau.
Und ich könnte das dann regelmäßig machen, ne? Also ich könnte sagen, ich weiß nicht, ich mache das einmal die Nacht dann, um dann jede Nacht ein Backup von meinem AD zu haben.
Ja, genau. Also wir bei Cernet haben zum Beispiel auch einen Kunden, der vorbeugen will für den Fall, dass er irgendwie mal gehackt werden könnte, dass die halt ein tagesaktuelles Backup haben, was sie dann aber auch relativ einfach wieder in einer sicheren Umgebung wieder hochziehen können. Und der macht das halt einfach per Cronjob einmal in der Nacht. Aber so einfach und so schnell, wie das geht, könnte man das sogar auch stündlich machen oder noch kürzer.
Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf ab, wie groß meine Domäne ist.
Ja, ja. Wobei selbst bei großen Domänen dauert es wirklich nur ein paar Minuten, das zu machen.
Okay, das heißt also, ich kann jede Nacht oder was weiß ich, stündlich einen Backup machen. Das ist fein, dann habe ich das. Wie gesagt, unser Beispiel war ja so ein bisschen, okay, ich werde gehackt. Und das, was Hacker so als allererstes machen, wenn sie in so eine Unternehmensumgebung irgendwie eindringen, ist zu versuchen, zum AD zu kommen und das zu verschlüsseln. Und gegen sowas wäre ich dann abgesichert.
Genau, richtig. Also man hat ja dann die Möglichkeit, recht viele Backups zu haben der letzten Tage, und dann hätte man dann auch die Möglichkeit, wenn man die Änderungen der letzten Tage vergleicht, zu sehen, ob da jetzt schon irgendwelche Modifikationen gemacht worden sind von den Hackern, und könnte da dann ein bisschen Forensik treiben. Und wenn man halt ein Backup hat vom Zeitpunkt, bevor man gehackt worden ist, dann kann man das natürlich dann auch mit dem Samba-Tool-Kommando auch entsprechend wiederherstellen und sich dann wieder eine lauffähige Umgebung mit seinem Active Directory da wieder hochziehen.
Okay, also ich habe dieses Backup und kann daraus dann einfach wieder einen neuen AD starten.
Genau, richtig. Und das AD, was du dann mit dem oder aus dem Backup, also mit dem Restore, wieder hochfährst, das kann, selbst wenn es vorher ein Microsoft Active Directory gewesen ist, dann ja auch ein Samba Active Directory sein. Das hatte ich in dem Workshop auch gezeigt. Also wir hatten vorher ein Active Directory auf Windows-Basis, was auch Exchange-Daten beinhaltete. Und das haben wir mit dem Samba-Tool Backup-Kommando gesichert, haben dann den Domain-Controller runtergefahren, also jetzt mal so getan, als wäre er kaputt gegangen, und haben dann das Backup auf Samba-Basis wieder hergestellt, an den Start gebracht und ja, alle Clients, die vorher damit connected waren, gejoint waren, Benutzer, die sich damit anmelden konnten, konnten das anschließend mit dem Samba Active Directory.
Das heißt, für den Benutzer ist es völlig transparent. Der merkt gar nicht, ob es dann ein Windows-AD ist oder ein Samba-AD.
Richtig.
Dem kann das völlig egal sein, er loggt sich ein, es geht alles und.
Richtig, richtig. Also im Prinzip hat man damit auch dann das Tool an der Hand, innerhalb von Minuten wirklich ein Windows Active Directory durch ein Samba Active Directory zu ersetzen. Das ist eigentlich eine sehr schicke Sache.
Wäre das jetzt auch einen wirklichen Migrationsweg, den ihr so unterstützt?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Also würdest du sagen, okay, wenn ich wirklich so ein AD übernehmen will, dann ist das eine Möglichkeit. Ich glaube, früher hat man das gemacht, man hat irgendwie einen Samba-Member-Server gejoint und hat den dann irgendwie abgekoppelt und wieder zu einem Hauptserver gemacht oder irgend sowas.
Ja, also mit Microsoft-Mitteln ist es auf jeden Fall ein bisschen komplizierter und zeitaufwendiger.
Das okay, also stimmt. Ist das so die einfachste Lösung? Also stelle ich mir vor, ich habe einen AD und muss sowieso vielleicht wechseln auf eine neue Windows-Version. Dann könnte ich jetzt mit dem Samba-Tool erst ein Backup machen, dann den auf den Samba-Server wechseln sozusagen, und dann kann ich meinen alten Windows-Server abschalten.
Genau, richtig.
Und hätte gleich.
Und damit kann man auch letztlich dann Lizenzkosten sparen, weil der Samba Active Directory Controller ist halt Open Source, ist frei und.
Genau, wir hatten hier auch ganz oft das Stichwort digitale Souveränität. Also, wenn man eben nicht abhängig sein will von einem Großen, der dann eben einem auch die Preise diktieren kann, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Und eben insbesondere, wenn du sagst, naja, okay, es geht wirklich so einfach. Also, ich saß im Workshop und war ein bisschen baff und habe gedacht, okay, so schnell geht das. Das war schon ein bisschen cool. Seit wann gibt's denn diese Methode? Also, das ist, glaube ich, auch noch nicht so lange, oder?
Ich glaube so 2-3 Jahre.
Mhm. Wenn ich jetzt ein Windows-Admin wäre, bin ich Gott sei Dank nicht, aber wenn ich einer wäre, muss ich mich dann irgendwie umstellen, wenn ich so einen Samba-Server administriere, oder funktioniert das genauso wie vorher?
Also Windows-Admins müssen sich eigentlich nicht groß umstellen, weil ein Samba Active Directory läuft ja auf einer Linux-Maschine zwar, da muss aber auf der Linux-Maschine nicht viel administriert werden. Die Administration des Active Directory selbst, Benutzer und Computer ändern, Group Policies editieren, whatever name it, das wird alles unterstützt über die ganz normalen Ersatz-Tools, über die Admin-Tools, die die Windows-Admins sowieso kennen. Und ob jetzt der Server selber, auf dem das Ganze dann letztlich läuft, ein Linux mit Samba ist oder ob das ein Microsoft AD-Server ist, das ist dem Tool egal und der Windows-Admin, der AD-Admin bemerkt es im Idealfall überhaupt gar nicht.
Wenn ich jetzt aber gerne noch irgendwelche Web-Tools hätte, irgendwelche Web-UIs, um irgendwas zu konfigurieren, hast du da Tipps? Gibt's sowas? Also wenn ich wirklich meine Benutzer über irgendeine Web-Applikation gerne verwalten würde?
Ja, da gibt es welche.
Okay, fallen dir gerade nicht ein.
Ja, ich, phplab-admin gibt es da, glaube ich, der auch mit AD zusammenarbeitet inzwischen. Andere fallen mir jetzt gerade tatsächlich leider nicht ein.
Okay. Hätte ja sein können, genau. Ja. Also kommt jetzt aber eher aus meiner Ecke. Ich würde, wenn ich bin kein Windows-Admin, deswegen kenne ich jetzt diese Windows-Tools nicht. Mir wäre halt dann irgendwie eine Web-Oberfläche, wo ich irgendwie Benutzer anlegen kann, irgendwie geschickt. Das Einzige, was mir dazu einfällt, es gibt von verschiedenen Firmen wie Univention, gibt so einen Univention Corporate Server, der hat auf jeden Fall eine Web-Oberfläche, wo ich dann auch LDAP und AD-Objekte und sowas dann bearbeiten könnte. Weiß nicht, würdest du sowas empfehlen, dass man sich sowas auch mal anguckt, oder kommt sowas bei euch in der Praxis eher selten vor?
Also der Univention Corporate Server ist ein relativ umfangreiches, komplexes Produkt, wo unter anderem auch Samba drin steckt. Die haben auch noch einen LDAP-Server, wo sie dann intern so Synchronisierungen machen. Das ist für viele Leute vielleicht interessant. Meinem Geschmack entspricht es nicht so ganz.
Also, okay. Ja. Gut, nee, es ist ja fair eine Lösung. Du hattest auch zumindest kurz über Distributionen geredet und wir hatten dann auch eine kleine Diskussion in deinem Workshop. Du würdest sagen, lass es mal mit einem Debian machen, weil du gerne Debian magst oder weil es einfach schön schnell aufzusetzen ist?
Ja, also ich bin tatsächlich Debian-Fan, weil es tatsächlich schlank ist, weil es einfach eine sehr gute Updatebarkeit hat, sowohl bei den täglichen Updates, die man einspielt, läuft das eigentlich immer problemlos und selbst wenn man ein Distributions-Update macht von Debian 11 auf Debian 12 oder whatever, das geht auch alles sehr schnell und problemlos. Das ist bei anderen Distributionen oft nicht ganz so smooth, sag ich mal.
Aber im Endeffekt läuft es auf jedem Linux oder auf jedem BSD wahrscheinlich auch.
Ja.
Und ihr seid da völlig frei, nehmen wollt. Und wenn man Hilfe braucht, kann man sich wahrscheinlich an Zenit wenden. Ihr seid so, also wenn man hier durch Göttingen fährt, sieht man am Bahnhof auch großes Logo. Also ihr seid eine deutsche Firma und ihr kümmert euch damit um die Entwicklung. Und du hattest ja auch gesagt, ihr bietet Support an. Also wenn jetzt jemand so einen Umstieg machen würde wollen und da Hilfe braucht, dann kann er auch mal bei euch anklopfen.
Ja, definitiv. Also bei uns sind 3 der Core-Entwickler von Samba beschäftigt auch. Und wir haben da Expertisen auf Source-Code-Level eigentlich in allen Bereichen, die Samba jetzt angehen. Also ob File-Server oder Active Directory-Server, da ist man bei Zenit auf jeden Fall an einer guten Adresse.
Was ich auch ganz spannend fand, selbst in den Exchange, also in Microsoft Exchange, kann ich mittlerweile mit einer Samba-AD-Domäne betreiben. Also auch da muss man mittlerweile keine Angst mehr haben, dass dann irgendwas nicht mehr funktionieren sollte. Wenn ich das jetzt nicht in einem Schritt machen will, ja, ich kann natürlich auch sagen, okay, schaffe gleich alles ab von Microsoft. Das ist aber ein bisschen Wunschdenken. Aber ich sage jetzt, ich will vielleicht den AD wechseln, ich habe aber noch einen Exchange, da muss ich mir auch keinen Kopf machen. Das geht auch.
Ja, also ich will ungern Werbung für Exchange machen. Gegenteil, aber wer Exchange hat oder es einsetzen muss, der kann es auch mit Samba tatsächlich inzwischen machen. Da gab es bis vor einem Jahr oder so immer noch Kleinigkeiten, woran es gescheitert ist, aber wir haben uns da in Köln mal vor einigen Monaten getroffen und so ein kleinen Workshop intern gemacht bei uns und haben die letzten Hürden da für den Exchange Support quasi aus dem Weg geräumt. Und inzwischen geht das auch, ja.
Und ansonsten sind da ja auch Kontakte zu Microsoft, ne? Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass auch Microsoft mittlerweile Bugs bei euch gefixt hat. Und es gibt auch eine Konferenz hier in Göttingen, glaube ich, einmal im Jahr, wo auch Leute von Microsoft dabei sind. Also es ist jetzt nicht so ein großes Hassverhältnis, sondern man arbeitet da auch zusammen.
Ja. Also das Verhältnis zwischen den Microsoft-Entwicklern und den Samba-Entwicklern, das war eigentlich schon immer recht gut. Auf anderen Ebenen war mit Microsoft das halt nicht so schön, aber die Samba-Community und die Microsoft-Community auf der Entwicklerseite, die arbeiten wirklich gut zusammen und es gibt da auch Schnittstellen, die eingerichtet worden sind, wenn da Fragen sind zu Standards, wenn irgendwie Dokumentation nicht eindeutig ist oder mangelhaft ist, dann können die Samba-Leute oder auch andere Leute, ne, also ist jetzt nicht nur auf Samba beschränkt, bei Microsoft fragen, wie das und das jetzt hier funktioniert und dann wird da die Dokumentation dann von denen nachgepflegt. Das ist noch so eine Nachwirkung von diesem Antitrust-Verfahren von der EU vor etlichen Jahren.
Okay, also sind auch da die Verbindungen besser geworden und
ja,
man redet auf jeden Fall.
Die Microsoft-Entwickler, die kommen auch zu der Samba XP-Konferenz, die du gerade eben schon angesprochen hattest. Kann ich gerade auch nochmal Werbung für machen. Kommendes Jahr in Göttingen, Anfang April wieder.
Okay, da bist du
schönes
dann auch.
Schönes Event, ja. Also da kommen auch die Samba-Entwickler aus der ganzen Welt alle hingereist und interessante Vorträge. Nicht nur für Entwickler, sondern auch für User.
Anwender. Okay, da diskutiert er dann auch, wie der Fortschritt jetzt des Projekts ist oder ist auch einfach mal nett zusammenzukommen, sich mal wieder zu sehen, wenn man sich sonst immer nur online sieht.
Genau.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Björn, dass du uns mal erklärt hast, wie einfach das mittlerweile sein kann, von einem Windows AD Server zu einem Samba Server zu wechseln und selbst wenn man nicht wechseln will, dann zumindest einen Backup zu haben. Was ja auch schon mal im Falle des Falles Gold wert sein kann. Vielen Dank.
Ja, danke fürs Interview.
Bei mir ist jetzt Paul Menzel und du beschäftigst dich auf Arbeit sehr viel mit Open-Source-Software und auch, wie man die finanzieren kann. Also wie kriege ich jetzt meinen Chef überzeugt, dass wir doch mal Geld in Open-Source-Software stecken sollen? Wie gehst du denn das an?
Genau, also da ist ja eine große Diskrepanz zwischen proprietärer Closed-Source-Software und freier Software. Und wenn man sich die Relation anschaut, ist der Anteil finanziell, den man für Freisoftware ausgibt, sehr, sehr gering, wahrscheinlich deutlich unter 5%, wahrscheinlich sogar unter 1%. Das ist ein großes Problem und wie ich das angehe, ist, dass man zwar nicht spenden kann laut Haushaltsordnung, aber man kann Auftragsarbeit vergeben, indem man zum Beispiel bei den Ausschreibungsgrenzen die beachtet und dann zum Beispiel 3 Angebote einholt und dann klappt es meistens problemlos einigermaßen. Man muss noch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung meistens machen mit dem Einkauf, dass es dann auch beauftragt wird und Ein Beispiel in der Vergangenheit dafür war, dass mein Institut für SoftEASA VPN ein Fuzzing bezahlt hat. Und das hat der Guido Franken dann erledigen können. Es gab auch mehrere Angebote dann. Und dass wir das auch teilweise für das Indico Veranstaltungsmanagement-Projekt machen.
Das heißt, habt ihr auch versucht, irgendeinen kleinen Bug oder irgendeine kleine Zusatzsoftware entwickeln zu lassen?
Genau, also bei Indico waren es vor allem, man könnte sagen, Bugs, Feature-Entwicklung, also die Usability beeinträchtigt haben und oder wo man hätte effizienter sein können, was wir in der Praxis festgestellt haben. Und diese kleinen Dinge haben wir dann beauftragt, ja.
So, das betrifft jetzt vor allem öffentlicher Dienst. Also egal, ob ich jetzt eine Universität, eine Hochschule, ein Forschungsinstitut oder sowas bin. Also immer, wenn ich diesem Bundeshaushaltsgesetz unterliege, muss ich dann gucken, dass ich irgendwie drei Angebote habe. Und wie würde ich das jetzt machen? Also ich meine, was weiß ich, habe ein Open-Source-Projekt, das wird von einem Typen irgendwie entwickelt oder von mir aus auch von einer Gruppe an Leuten. Wie kriege ich dann da Angebote?
Genau, also es ist mit diesen drei Angeboten, das ist halt bis zu einem gewissen Betrag, ich glaube so 10.000 Euro oder sowas. Danach muss man eben schon wirklich ausschreiben. Also da hat man dann noch ein bisschen mehr Papieraufwand, soweit ich weiß. Insgesamt ist bei vielen Projekten jetzt das kommerzielle Umfeld schon da. Also es ist auch ganz wichtig, viele verwechseln kommerziell und proprietär. Aus meiner Sicht ist kommerzielles Umfeld sehr, sehr wichtig für freie Software, dass die sich weiterentwickeln kann. Und da gibt's zum Beispiel ja mittlerweile, weil Linux ja außerhalb des Desktops-Bereichs sehr verbreitet ist, diverse Firmen, ja, also auch im Embedded-Bereich, Linotronics zum Beispiel, ja, dann Pengutronics meinte ich, die gibt's glaube ich, dann Collabora, Egalia, die viel Grafik-Sachen, soweit ich weiß, machen und viele Linux-Berater, teilweise auch Programmierer. Firmen, die dann sich in C oder Python oder sowas auskennen, also die sollte man dann auch einfach anschreiben und oft haben die auch Interesse dran und schicken dann auch ein Angebot dafür, sodass man die Auswahl hat und die Kriterien, die der Einkauf einstellt, füllen kann.
Okay, das heißt also, entweder gucke ich mal in den Quellcode des jeweiligen Projektes, wer da sowieso dran beteiligt ist, oder ich sehe irgendwie, keine Ahnung, dieses Projekt wird eh ab und zu gesponsert von Firma X. Dann würdest du jetzt sagen, okay, geh da mal hin, frag da mal an, sag, du willst den Teil irgendwie gecodet haben. Oder ja, manchmal ist es ja vielleicht auch, dass ich ein Open-Source-Projekt bei mir in der Firma einsetze und sag, es funktioniert aber irgendwas nicht oder ich hätte gern noch ein Stück Zusatz. Und über den Weg haben wir dann eine Unterstützung für die Open-Source-Software.
Exakt, ja. Also manchmal, wenn man eben keine konkrete Sache hat und Support man jetzt nicht kaufen will, also viele freie Softwareprojekte, da gibt es ja mittlerweile auch Support-Angebote. Der ICS-Bind-Server zum Beispiel oder Proxmox hat es, im Samba-Umfeld gibt es da einiges. Dann würde ich einfach in die Issue-Liste gucken, um welche Bugs da existieren und da welche zusammenstellen, wo ich auch gefühlt so denke, dass die eben so und so viel Anzahl von Stunden bräuchten, um die zu beheben und das dann in einem Paket schnüren und dann dafür Angebote einholen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und die einfachste Sache wäre natürlich, für viele Einkäufer ist natürlich, wenn man einfach Lizenzen zahlt. Und da muss man auch sagen, klar hat es auch einige Nachteile, aber für die Leute, die CentOS einsetzen oder andere Red Hat-Clones, dann würde ich da schon empfehlen, eher Red Hat dann doch zu kaufen und zu bezahlen, weil das Red Hat bezahlt explizit Entwickler, die von deren Arbeit dann am Ende alle profitieren. Ja, am Linux-Kernel, am Compiler, an diversen Libraries, Desktop. Also das ist vielleicht das Schnellste, wie man Geld in freie Software stecken könnte. Kauft euch kommerzielle Lizenzen von Distributionen, genau. Mhm.
Weil die ja eben entsprechend viele Entwickler haben, egal ob das jetzt was weiß ich für den Storage-Bereich ist, für ja alles, was die Distribution sozusagen braucht. Okay, das heißt also, wenn ich so eine Ausschreibung machen will, schreibst du einfach so einen Anforderungstext und gehst dann auf die Unternehmen zu und sagst hier, ich hab das, schick mir mal ein Angebot dafür. Dann hast du die drei Angebote und dann muss ja irgendwie noch dein Chef auch überzeugen, dass er das dann auch ausgeben will. Also vielleicht noch vor den Angeboten. Aber ja, wie machst du das?
Genau, also die
Arbeit kann man sich natürlich sparen, wenn man schon weiß, der Chef wird das nicht machen. Also genau, es ist natürlich viel Überzeugungsarbeit, weil es ist natürlich insofern auch mehr Arbeit für die Leute. Ja, es ist eben, meistens gibt es keine Rahmenverträge dafür, eben schon dauert es ein bisschen Zeit. Und am Ende, ja, wenn das Bewusstsein so ein bisschen da ist, ist dann eben nur dann abhängig von der Abteilung, Organisation, wo man ist, dass man eben mit den Leuten sprechen muss, zeigen muss, okay, dieses Feature, das gab es hier schon mehrere Anfragen von unseren Nutzern oder, aber im Grundsatz muss natürlich schon so ein bisschen auch schon die Überzeugung bei den Entscheidungsträgern da sein, dass es eine sinnvolle Sache ist. Aber es ist oft auch viel Aufwand, weil manchmal interpretiert man das halt auch unterschiedlich oder bewertet es unterschiedlich, welches Feature jetzt wichtig ist oder welches nicht, ja.
Aber hast du dann sonst noch Argumente, die ich jetzt meinem Chef oder meiner Chefin sagen könnte, warum man jetzt Open Source Software unterstützen sollte oder warum ich eben, gut, an einem einzelnen Beispiel ist, glaube ich, nochmal einfacher festzumachen, aber so, trotzdem muss ich ja schon mal die, wie sagt man so noch schön neudeutsch, Awareness schaffen, dass das jetzt wichtig ist, dass wir eben nicht nur Lizenzen kaufen von proprietären Sachen, sondern irgendwie auch diese Open Source Geschichten unterstützen. Hast du da noch irgendwelche Argumente, die ich vorbringen könnte, wenn ich jetzt jemanden überzeugen will?
Das hängt natürlich immer von der Person ab, ne? Also das eine ist natürlich ein Gerechtigkeits-Fairness-Argument, ja, dass man ja eigentlich ein Parasit ist, wenn man von anderer Arbeit ohne dafür was zu geben profitiert, ist natürlich ein bisschen auch indirekt das, was von freier Software abfällt, aber es ist eben free, nicht wie in Freibier, sondern im Sinne von Freiheit, ne? Und die Leute, viele machen das ja mittlerweile, versuchen das hauptberuflich zu machen und dann sollte man die dabei unterstützen, dass die eben wirklich Zeit dafür investieren können. Die Leute haben Familie und wollen eben auch ihre Miete bezahlen, Essen bekommen und dafür brauchen sie eben einen bezahlten Job und das wäre natürlich toll, wenn sie die Zeit in das Produkt stecken, wovon man profitiert und nicht das sozusagen nebenbei machen, wo man natürlich dann auch abhängig ist, nicht nur vom Burnout und so weiter, sondern ob der irgendwann die Lust verliert oder sagt, okay, das bringt mir nichts, ich will jetzt mich auf meinen bezahlten Job konzentrieren. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aus meiner Sicht, dass die Hyperscaler das natürlich verstanden haben, dass man diese Expertise braucht, ja, und dass man viel aus Sicht der Hyperscaler mehr Werbung verkaufen kann, indem man eben Dinge schnell beauftragt, um ja mehr Werbung sicherer, also verlässlicher anzeigen zu können. Das wäre Punkt Nummer zwei. Und das dritte natürlich, man sägt am eigenen Ast, ne? Man will ja eigentlich, oft kommen dann Nutzer, die eben Features vermissen und dann irgendwann sagen, okay, das proprietäre Produkt ist besser, das Cloud-Produkt ist besser, ja, und dann hat man eben auch mit diesen Lizenzverwaltungen Probleme, ja. Wenn das dann Mietlizenzen sind, die können potenziell zu Audits kommen und so weiter. Und dann ist es doch besser, wenn die Firma oder die auch Geld für proprietäre Sachen ausgeben kann, auch das für freie Software ausgibt. Und der Vorteil ist natürlich dann auch, dass die Leute privat, ja, Schüler und so, die sich eben keine Lizenzen leisten können, dass die das dann auch nutzen können. Also, das sind so ein paar Dinge und natürlich, ja, also, oft geht es eben jetzt statt um Werbung, jetzt um Nutzer. Wenn man sagen kann, okay, die Nutzer wollen das, die würden davon profitieren, dann ist das natürlich das beste Argument, ja.
Und man hat natürlich, wenn man proprietäre Software kauft, auch immer und dafür die Lizenzen, diesen Vendor-Login. Also ich meine, wir haben das ja jetzt gerade gesehen bei diesen VMware-Geschichten, wo dann alle plötzlich aufgejault haben, es wird irgendwie 1000% teurer, jetzt muss ich da schnell weg, kann ich gar nicht, ja gut, dann muss ich halt doch nochmal x Jahre dafür Geld bezahlen.
Exakt. Hm.
Was ist mit dem Argument Public Money, Public Code? Hast du das schon mal vorgebracht vielleicht? Oder zieht sowas gar nicht?
Aber ich glaube, das hängt dann von der Grundüberzeugung ab. Bei einigen zieht es halt, bei anderen zieht es nicht. Also das ja, hängt von der Person ab. Manche.
Also man kann zumindest, könnte es probieren.
Man könnte es probieren. Es ist ein Argument, genau. Dass es der Gemeinschaft zugute kommt und jetzt nicht unbedingt nur den einzelnen Aktionären. Klar gibt es auch Firmen, die über freie Software an der Börse sind, aber genau, dann kann wenigstens die Allgemeinheit davon das auch nutzen. Ja.
Okay, das waren jetzt Argumente so ein bisschen, wenn ich in der öffentlichen Infrastruktur tätig bin, wie überzeuge ich meinen Chef, Chefin, wenn es vielleicht ganz normales Unternehmen ist und ich sozusagen nur meinen Gesellschaftern verpflichtet bin?
Da zählen natürlich dieselben Argumente, nur dass man sich da teilweise das eben einfacher machen kann, weil man eben nicht drei Angebote unbedingt einholen muss und dann genau weiß, okay, das ist eigentlich der Entwickler, den ich dafür haben möchte. Und ja, dann hängt es eben, also wie gesagt, man kann dann als die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die natürlich sehr viel freie Software einsetzen, sind natürlich die Hyperscaler zum Beispiel. Ja. Und da kann man sich dann abhängig von der Firma, wo man arbeitet, sicherlich auch darauf verweisen, dass die eben auch eher mehr Gewinn machen und verstanden haben, dass ich in Expertise und Know-how erstmal ständig ja viele Leute an investieren muss. Und wenn ich dann eben nicht so groß bin, dass die eben auch davon profitieren, dass eben deren Features implementiert werden, die sie brauchen, um produktiv zu sein. Ja.
Aber kann ja auch sein, dass ich, weiß ich nicht, ein kleines Ingenieurbüro mit irgendwie 25 Angestellten bin und da, ja, vielleicht hat mir der Admin irgendwie irgendeine Open-Source-Software installiert, weiß ich von nichts, funktioniert ganz gut, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber trotzdem sollten ja auch diese Firmen sozusagen was zurückgeben können.
Genau, also ich denke, da ist das gleiche Argument, dass man sagen kann, hey, das würde so und so viel kosten, wenn wir das Produkt jetzt nicht hätten, dann lass uns doch hier denselben Betrag oder irgendeinen prozentualen Anteil davon, aus meiner Sicht eigentlich mehr als 100%, aber in der Praxis wird es wahrscheinlich eher um die Hälfte oder sowas gehen, dass man sagt, okay, dann lass uns das doch dafür ausgeben. Und ich denke, vor allem bei kleinen Unternehmen ist es schon so, dass die ja schon mehr verstehen, wenn man ja, wie man sich als Schmarotzer verhält und als Parasit. Und gefühlt denke ich, dass es da sogar noch einfacher ist. Und zumal man eben nicht nur ausschreiben muss, sondern kann, sondern da auch theoretisch ja einfach spenden kann. Ja.
Insbesondere, wenn es dann auch wehtut, wenn wirklich dieser Vendor-Login, ja, wenn die wirklich sagen, keine Ahnung, mein PDF-Tool kostet irgendwie plötzlich 10-mal so viel wie vorher, haben wir auch alles gesehen. Und da sind sie dann auch eher mal bereit, dann auf ein Tool zu setzen, was vielleicht Open-Source-Software ist und dann vielleicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Lizenzen zu kaufen. Weil wie gesagt, also klar, Lizenzen auch im öffentlichen Dienst ist es einfacher. Ich kaufe irgendwie eine Lizenz, selbst wenn es eine Open-Source-Lizenz ist, ja, wenn ich einfach den Support kaufe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich das jetzt mit den drei Angeboten irgendwie nicht hinkriege oder nicht weiß, wo ich hingehen muss. Vielen Dank, Paul, dass du uns mal erklärt hast, was wir tun können oder was man tun kann, um vielleicht Open Source Software im eigenen Unternehmen oder gerade bei der öffentlichen Verwaltung irgendwie die Leute dazu zu kriegen, dass man doch mal Geld an die, ja, Open Source Entwickler schieben kann und eben nicht nur an der Stelle Open Source oder nicht nur an der Stelle kommerzielle Software einfach klicky klicky kauft und dann gut ist, fertig ist damit.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Vielen Dank für dieses Format und vielleicht noch eine letzte Anmerkung, dass der Bund ja jetzt über den Sovereign Tech Fund Agency mehrere Millionen, über 20 Millionen da, glaube ich, schon investiert hat. Ich sehe es so nur halb, also es ist nicht alles perfekt natürlich, aber es ist besser, als wie es vorher war.
Genau, also es ist auch ein super Tool. Auch schön, dass die Bundesregierung das erkannt hat, aber trotzdem hilft ja nichts. Wir müssen in unseren Unternehmen, da wo wir angestellt sind, eben auch gucken, dass wir Geld in die richtige Richtung kriegen. Und das ist, da kann ich nicht zum Sovereignty Tech Fund bzw. Agency gehen und den Geld hinschmeißen, sondern da muss ich dann halt schon gucken, dass ich die entsprechenden Open Source Unternehmen finde, die mir dann die Angebote erstellen.
Genau, ich hoffe, es wird nicht das Feigenblatt sein, dass die Unternehmen sagen oder die Behörden,
machen wir,
oh, ja, guck mal, das ist, genau, das machen die ja für uns schon, das müssen wir jetzt nicht mehr machen, das ist der falsche Weg, weil es eben auch Gießkanne ist und nicht eben konkret, wie kann ich das Produkt verbessern, was unsere Nutzer hier einsetzen.
Und bringt dir im Endeffekt vielleicht auch nichts, wenn du jetzt ein ganz anderes Open-Source-Projekt einsetzt, als das, was gerade der Tech Fund irgendwie finanziert hat. Ich meine, das ist super, da ist ja auch Grundfinanzierung, Curl und sowas war ja auch ganz wichtig und ist da ja auch drin. Aber was weiß ich, wenn ich jetzt Indigo Event Management einsetze, haben sie bisher nicht gefördert, ja. Und ich will aber da ja was weiterentwickelt haben. Von dem her ist das auch ein wichtiges Thema. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Paul. Und davor habt ihr Outrider gehört von Mr. Smith, auch aus dem Free Music Archive unter Creative Commons Namensnennung lizenziert. Und ja, wir sind damit auch schon wieder am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Wir haben eine Stunde schon wieder zusammen verbracht. Ich hoffe, euch haben die Themen gefallen. wie gesagt, jedes Mal, wenn ich auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs bin, dann versuche ich natürlich hier für euch auch ein paar Interviews zu machen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir im Dezember auf jeden Fall eine Sendung haben, aber ich im Dezember auch nochmal wieder unterwegs bin. Ich fahre zum CERN auf eine Konferenz, die sich mit CEF beschäftigt. Da hatten wir vor einer Weile auch schon mal von der Cephalocon letztes Jahr, die war damals in Amsterdam, einige Interviews gemacht und genau das wird es auch nochmal geben. Das wird dann aber wahrscheinlich erst für die Januarsendung sein, weil für die Dezember-Sendung haben wir tatsächlich schon was im Kasten. Also ihr seht, Dezember ist klar, Januar ist klar und wie gesagt, wir hoffen, dass wir wieder ein bisschen mehr Input euch liefern und ansonsten freut es uns natürlich, wenn wir auf radiotux.de geht, da was in die Kommentare schreibt oder mir eine E-Mail schreibt. Ich habe auch ziemlich viel am Webserver in letzter Zeit rumgebastelt, auf eine neue Debian-Version geupgradet und so. Deswegen tut unsere Mailingliste auch gerade noch nicht richtig, weil ich da von Mailman 2 auf Mailman 3 wechseln musste. Also ihr seht, es ist immer viel zu tun, auch im Hintergrund zu basteln. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, egal ob es jetzt am Server basteln ist oder tatsächlich hier auch in der Sendung, könnt ihr mir eine Mail schreiben oder können einfach in die Kommentare gehen auf radiotux.de. Freue ich mich ganz doll. Und ansonsten, ja, kommt gut in die Weihnachtszeit rein, die jetzt anfängt. Ne? Die Tage werden kürzer, wird dunkel und kalt draußen. Aber ich hoffe, wir konnten hier euch ein bisschen Licht auch sozusagen bringen. Ja, und ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst, um Samba auf die Beine zu bringen. Ihr wisst, was ihr tun müsst, wie ihr eure Chefs vielleicht überzeugen könnt, ein bisschen mehr für Open Source Software investieren. Und ansonsten Monitoring mit Wazoo, auch eine tolle Geschichte, steht auf meiner To-Do-Liste, mir das mal ein bisschen näher anzugucken. Bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät. Und wir hören uns im Dezember und im Januar auf jeden Fall auch wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.